Heute machen wir uns auf Spurensuche, was authentisch sein im Kern wirklich bedeutet. Wir werden uns verschiedene Stufen anschauen und dabei feststellen, dass Verbundenheit die höchste Form von Authentizität ist. Erweckt Leben Podcast. Mein Kaffee steht bereit, die Unterlagen liegen auf dem Tisch verteilt. Mein Studio ist angeschalten, Licht an, Technik an. Das bedeutet, ein Podcast wird aufgenommen. Und wenn du dann denkst, das wäre alles immer sehr geplant oder der nimmt doch seine Podcasts an einem Tag auf und dann speist er die nächsten Teile da ein, also macht einen Teil nach dem anderen. Nein, überhaupt nicht. Bei mir sind die Podcasts tatsächlich, zumindest bis jetzt, so, dass ich immer ein Thema bewege und warte, wann es reif ist, das jetzt weiterzugeben. In dem Wissen, dass es überhaupt nicht vollständig ist. Vielleicht gibt es dann 2 Jahre später zum gleichen Thema nochmal eine vertiefte Form. Aber es ist immer Ausdruck meines eigenen Prozesses in Gedanken, die ich mir mache. Und der letzte Podcast liegt jetzt wirklich 3 Wochen zurück, glaube ich, über Rollen und Bühnen. Oder 4 Wochen. Und ich habe die ganze Zeit das Thema authentisch sein im Kopf. Es geht ganz praktisch. Ich stehe unter der Dusche, denke drüber nach. Ich rede mit meiner Frau immer wieder mal darüber. Es gibt viele andere Themen. Aber das ist ein Thema, das mich nicht loslässt. Und das hat jetzt ein paar Wochen gedauert, um wieder ein paar Gedanken zusammenzutragen. Und auch ein Modell, diese 4 Niveaus eben mal mit euch durchzugehen, weil ich glaube, dass wir ganz viel ablesen können für unser eigenes Leben. Da musst du auch kein Influencer sein oder jemand, der irgendwie in anderen Formen in der Öffentlichkeit steht, so eine öffentliche Person, sondern letztendlich betrifft es uns alle, denn wir haben ja schon festgestellt, Authentizität ist ein Leitwert unserer Generation. Es ist sogar so ein Mythos da, man muss immer authentisch sein. Je authentischer du bist und man weiß gar nicht so wirklich, was damit gemeint ist, umso besser. Und viele rennen da ja wirklich in komische Richtungen. Und man hat hinterher so das Gefühl, du hast jetzt irgendwie alles rausgehauen von dir. Irgendwie warst du super duper ehrlich, aber irgendwie hat man ein komisches Gefühl. Und dieses Gefühl, das mich da beschleicht, die letzten Jahre schon bei diesem ganzen Social-Media-Move, den wir haben, diesem ganzen, was wir einfach erleben in dieser sehr rasanten Zeit, dieses beklemmende Gefühl, das mich da beschleicht, das versuche ich immer wieder zum Ausdruck zu bringen jetzt in diesem Thema. Ich sehe es aber eher heute von der positiven Seite, denn ich werde heute mit euch auf den Grund gehen, was echte Authentizität denn eigentlich ist, was ich glaube, dass es ist. Und das hat mich selber sehr berührt übrigens. Das hat mich total berührt. Also mich jetzt die letzten Wochen mit diesem Thema auseinanderzusetzen, hat mich selber irgendwie sortiert und hat ganz tolle Frucht gebracht. Ja, dazu sage ich aber später mehr. Wenn du den letzten Podcast gehört hast, ist genial, weil das ist sozusagen der Teil 1. Ne? Und heute könnte man sagen, der zweite Teil, wenn du den letzten nicht gehört hast, über Rollen und Bühnen, dann bitte nachhören, dann wirst du einiges nachvollziehen können von dem, was ich heute auch sagen werde. Das gehört sozusagen zusammen. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass es heute für mich eine Premiere ist. Ich glaube, ich habe in 25 Jahren noch nie über das Thema gesprochen. 25 Jahre, wo ich eben auf Bühnen bin, wo ich irgendwelche Menschen lehre, Vorträge halte, predige, verkündige, lehre, all diese Dinge mache, Seminare mache, Menschen coache. Ich habe noch nie darüber gesprochen, dass eins der Rückmeldungen, die ich grundsätzlich bekomme, das bekomme ich schon immer, also ich kann jetzt wirklich zurückbringen auf 25 Jahre, wo ich Response bekomme von Menschen. Und wenn Menschen irgendwie mir nach einer Veranstaltung zu mir kommen und mir einfach sagen wollen, dass sie berührt sind und dass sie dankbar sind und sich bei mir bedanken, was wunderschön ist, was ich ja liebe, ja, wenn das Menschen tun. Oder wenn auch ihr die Podcasts gehört habt und mir dann schreibt, es gibt fast keine Rückmeldung in 25 Jahren, wo nicht das Wort authentisch fällt. Und ich konnte oft damit nichts anfangen, weil mich dieses Wort eben so genervt hat, weil keiner wirklich weiß, was ist es eigentlich. Ah, du bist so authentisch. Das kommt so authentisch rüber. Und ich habe mir das, ja, es tut mir selber gut, bin ich denn wirklich authentisch? Also ich habe mich sehr hinterfragt, bin ich es denn oder was passiert denn hier? Ich habe doch gar nicht alles erzählt. Also wenn ich euch alles erzählen würde aus meinem Leben, aus meinem Privatleben, aus meinem, was für Gedanken ich mir mache, wie es mir manchmal geht, dann würdest du den Podcast wahrscheinlich bald nicht mehr hören, ja, weil du das nicht als gut empfinden würdest, als zu viel, too much, ja. Also ich habe mich halt gefragt, ja, wenn ich so eine Predigt halte oder irgendwie einen Vortrag und ich erzähle aus meinem Leben so Teile, um etwas klar zu machen, warum kommt dann ständig die Rückmeldung, obwohl ich gar nicht alles erzählt habe, dass du so authentisch bist und dass es uns so berührt, weil du so authentisch bist. Also es ist ein persönliches Thema, was ich hier bringe. Und das, was ich jetzt sagen werde, ist für mich deswegen Premiere und hat mir selber Klarheit verschafft eben, was es wirklich, um was es wirklich geht. Genug der Vorrede. Ich möchte über diese vier Niveaus sprechen. Und die ersten beiden Niveaus sind eher untere Niveaus. Also es sieht authentisch aus oder soll so aussehen, ist es aber natürlich nicht wirklich. Unterstes Niveau des authentisch Seins oder des so wirken Wollens ist das opportunistisch Sein. By the way, dieses Modell, ich weiß nicht, von wem es stammt. Ich habe es von einer ganz erfahrenen Lehrtrainerin, die hat es mal im Nebensatz erwähnt, mich hat es tief bewegt damals, ich konnte es einfach nur kurz mit aufschreiben, ohne tiefer zu wissen, ich weiß nicht, wo man das nachlesen kann, ich habe keine Referenz dazu. Die war schon Mitte, Ende 70, eine unglaublich erfahrene Frau, sehr beeindruckend und hat das dann eben in so einem Nebensatz dann erwähnt, gerade bei dem Thema mit dieser These, wir können nicht immer hundertprozentig authentisch sein. Das ist ein Mythos, ja. Und sie ist da psychologisch richtig gut und fit und hat dann eben gesagt, es gibt so vier Niveaus und hat die erwähnt und das sind diese vier Niveaus und in denen finde ich mich total wieder und wahrscheinlich finden wir uns alle in diesen Niveaus wieder. Und es geht jetzt nicht darum, sich festzulegen, ja, ich lebe auf diesem Niveau, sondern zu sagen, wo und wann im Leben bediene ich welches Level, ja, und das mal einfach zu reflektieren, dazu ist dieser Podcast gedacht. Unterstes Niveau ist dieses opportunistisch Agieren. Also das ist eine inszenierte Form von Authentizität, also ich erzähle Dinge, um etwas zu bewirken. Also opportunistisch heißt ja, ich nutze eigennützig jede Gelegenheit. Da ist ganz stark was Egoistisches, auch schon fast Unethisches drin. Und letztendlich geht es darum, dass ich versuche, irgendeine Rolle, die so gar nicht zu mir passt möglicherweise, oder ich auch noch nicht verstanden habe, wie sie zu leben ist, so auszufüllen, dass ich die Erwartungen anderer erfülle. Das ist letztendlich der Kern da drin. Ich liebe eigentlich diese Tiere, die Chamäleons, das sind eigentlich tolle Tiere, aber in dem Fall mal so ein negatives Bild vom Chamäleon. Also ich bin eigentlich noch auf der Suche, wie soll ich mich jetzt geben und was sind die Erwartungen der Menschen und bin völlig angespannt. Also es ist komplett ein Niveau, wo ich in so einer hohen Spannung, innerlichen Spannung bin und etwas spielen muss, was ich tatsächlich noch nicht mal weiß, wie ich es spielen soll, aber ich versuche eben, das Größtmögliche da herauszuholen und zu inszenieren. Und da kann ich tolle Sachen von mir erzählen und so, aber das kann einfach, es ist Imagepflege, es ist ein Imagekampf, den ich da kämpfe, das ist das unterste Niveau. Du würdest sagen, ja, das wirkt doch nicht authentisch. Genau, also Menschen kriegen das in der Regel mit, dass man eben opportunistisch handelt, dass man inszeniert ist, dass man komische Masken trägt und nicht wirklich den Eindruck vermittelt, dass das was Echtes ist. Ich denke, dass viele, die tolle Gaben haben, also gerade jetzt, die vielleicht auch ein Stern am Himmel des Entertainments geworden sind durch ihre Gabe, ich sag jetzt mal so Gesangstalent oder sowas. Meine Frau und ich haben jetzt die Biografie von Whitney Houston angeguckt. Ja. Der Film an sich fand ich ein bisschen durchwachsen, aber wir kommen ja so, ne, geprägt, geboren in den 80ern und die 90ern. Ne? Whitney Houston, eine Sängerin, die wir geliebt haben damals. Ja. Und da hat man so den Eindruck auch ein Stück weit so, da ist jemand, hat eine Gabe, also ein Teilbereich deines Lebens ist was ganz Besonderes. Und dann versucht ja so eine Person in der Öffentlichkeit jemand zu sein. Und das ist ja eben gerade dieses Scheindruckbild, ja, so dieses, sie ist eben nicht das, was sie singt oder das, was sie durch ihren Gesang immer auslöst, sie ist nicht ihre Gabe. Aber das ist ja so schlimm dann für so eine Person, dann zu versuchen, in der Öffentlichkeit ein Bild aufzubauen, um eben dann vielleicht auch mehr Platten zu verkaufen. Also da drücken auch ja vielleicht von außen dann Faktoren rein bei so einer Person, die ja alle mitverdienen wollen. Ja, die Plattenfirma, in dem Film war es dann der Papa, der richtig fies, sehr opportunistisch agiert und versucht, sie dann erfolgreich zu machen, um richtig selber Geld abzusahnen. Und das tut er dann auch, ja. Hinter geht sie und so. Also richtig dramatisch, dieser Film, wie eigentlich so eine Person, die von Herzen gern ihre Gabe leben will, plötzlich in so ein Trugbild von sich selbst kommt und am Ende den Kontakt zu sich selbst verliert. Also eigentlich so die klassische Falling Star-Geschichte, weil es eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Whitney Houston stirbt mit 48 Jahren frühzeitig. Sie ist in Drogensucht, sie ist in Alkoholsucht, hat eine sehr unglückliche Ehe. Und dieses Bild in der Öffentlichkeit kann sie nicht mehr aufrechterhalten. Also am Ende ist dann so, die letzten Konzerte, sie will dann versuchen zurückzukommen, so nach ihren Drogenexzessen, nach Jahren, wo sie dann in der Versenkung war und schafft es nicht mehr, weil ihre Stimme dann auch nicht mehr gut ist, weil sie halt komplett verraucht ist und so. Und sie kann diesem Bild schon gar nicht mehr entsprechen und zerbricht eigentlich unter diesem Anspruch, Erwartungen anderer zu erfüllen. Und ich verurteile das überhaupt nicht, weil ich kann Menschen verstehen, die durch eine Gabe sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, was das mit einem macht. Ja? Und da muss ich nicht ein Weltstar sein und eine tolle Stimme haben und viel Geld schon verdient haben und Millionen von Followern haben oder sowas, sondern reichen schon kleine Bühnen. Ja? Das ist eigentlich völlig egal, wie groß die Bühne ist. Es ist was in unserem Körper, das da ausgeschüttet wird. Eine hohe Dosis von Aufmerksamkeit bewirkt. Ja, das ist ja das sind ja Hormone, die da ausgeschüttet werden. Ja? Das sind so Glückshormone. Ja? Und die haben alle, und ich kenne das selbst von mir, von kleinen Bühnen, ja. Deswegen habe ich da überhaupt keine Verurteilung, sondern eher so eine Gnade und eine Barmherzigkeit auch für solche Menschen. Dieses After-the-Show-Effekt, dieses Loch, das da kommt. Ja, du, das ist wie nach der Achterbahn. Du hast hohe Adrenalinausschüttung und hinterher geht es einfach nur noch bergab. Ja, und du fühlst dich wie ein Loch. Total leer und da ist eben eine hohe Dosis von Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Währung unserer Zeit, also nicht Geld ist die Währung, sondern Aufmerksamkeit ist die Währung unserer Zeit. Wie viel Aufmerksamkeit hast du, wie viele Follower hast du, wie viele Leute beachten dich, wie viele Leute sehen dich. Und das Tragische eigentlich ist ja, gesehen werden und doch nicht gesehen werden. Also wenn ich diese Geschichte von Whitney Houston angucke, dann muss ich sagen, das ist eine Person, die so gesehen wurde. Alle haben aufgeschaut, aber was haben sie gesehen? Sie haben ihre Gabe gesehen, aber sie haben nicht wirklich sie gesehen. Und sie haben ein Trugbild gesehen, ein von Erwartungen aller gedrücktes Bild, eine inszenierte Form, unter der du selber zerbrichst und wo du dich selber verlierst. Ganz nach dem Motto, wenn du die ganze Welt gewinnen willst, die Worte Jesu, verlierst du dabei deine eigene Seele. Und die ganze Welt ist heute Aufmerksamkeit. Wenn du die ganze Aufmerksamkeit gewinnen willst, verlierst du am Ende deine Seele. Und du fällst dann eben, deswegen sind ja Süchte, warum sind die oft so suchtkrank? Weil du diese hohe Dosis erstmal mit einem anderen Gefühl, da muss ja erstmal was konkurrieren können. Also wenn du dann so ein Loch hast, dann ist schnell dieses sich wegbeamen, sich ein Gefühl verschaffen durch etwas anderes, was einen beruhigen kann, um dieses Loch zu füllen, das ist naheliegend, ja. Deswegen ist oft Sucht das Thema, also Alkoholsucht, Drogensucht, all diese Themen, irgendwas, was dich etwas spüren lässt, dass du dich versuchst, selbst zu spüren. Das ist natürlich die komplette falsche Richtung. Du spürst dich da nicht selber. Du wachst ja auf von deiner von deinem Rausch irgendwann und dann spürst du ja doch die Leere, dann ist sie noch leerer. Aber das ist so die Dynamik, die da viele eben haben. Und das ist das Niveau, opportunistisch sein, Erwartungen anderer erfüllen, Imagepflege, das Projekt Imagepflege. Ja, und das kennen wir aus unserem Leben, da brauche ich kein Weltstar sein. Das ist völlig angespannt, ich kann mich da nicht entspannen. Und irgendwann fällt dieses Bild in der Regel. Irgendwann platzt die Bombe, irgendwann endet das Doppelleben, es wird offenbar. Und das passiert überall und ständig bei Menschen. Es kann der Pastor sein, der sein frommes Image des guten Hirten aufrechterhalten will. Das kann die Ehefrau sein, die tolle Ehefrau sein will in der Öffentlichkeit und sich aber irgendwie ganz viel darunter aufbaut, was keinen Raum findet, weil man der Erwartungen anderer eben entsprechen möchte. Das kann sein, dass du die tolle Tochter sein willst vom Papa oder der tolle Sohn. Das kann in jeglichem Bereich kann es sein, dass du diesem untersten Niveau sozusagen anheimfällst, dem Projekt Imagepflege, du nimmst eine Farbe an wie ein Chamäleon und am Ende gehst du innerlich total leer aus. Du wirst zwar dann für das gesehen und vielleicht eine Zeit lang dafür anerkannt und kriegst eine Aufmerksamkeit und doch wirst du nicht wirklich gesehen. Das zweite Niveau würde ich jetzt gar nicht unbedingt als ein höheres Niveau sehen. Es ist auch ein eher unteres Niveau von Authentizität und es soll nach außen authentisch wirken und soll auch in unserer Gesellschaft oder kommt es oft so an, man denkt, es wäre authentisch, aber das ist es nicht. Das ist die Impulsivität, eine impulsive Form der Authentizität, Gefühle ständig äußern, wie ein offenes Buch, alles immer raushauen, möglichst irgendwie so ehrlich transparent sein zu wollen, aber es ist halt einfach wie eine Stadt ohne Mauern. Es ist ungefiltert raushauen. Und ich glaube, viele Influencer treten exakt in diese Falle. Warum? Weil eben dieser Mythos da ist, das ist der Weg, dass du Aufmerksamkeit bekommst, ist, dass du wirklich filterlos raushaust, wer du bist. Und das finden dann die Leute toll. Das hat schon fast was Voyeuristisches, ja, dass dann der Zuschauer das irgendwie prickelnd findet, die tiefsten Befindlichkeiten und Emotionen eines Menschen beobachten zu können, eigentlich so in sein Wohnzimmer und sein Herz reinschauen zu können zu jeder Tages- und Nachtzeit, so nach dem Motto, weil ein Influencer postet ja die ganze Zeit. Ne, so. Ich glaube, das ist eine Gefahr und eine Falle und man hört ja immer wieder auch ich habe da keine Statistik oder keine Studie dazu jetzt irgendwie, aber das ist ein sehr hoher Prozentsatz, ich glaube über 3/4 oder sowas, von Influencern psychologische Betreuung haben und es ihnen wirklich nicht gut geht. Ja, und ich kann es absolut verstehen. Also ich kann mir, das ist so ein anstrengendes Leben, wenn ich die ganze Zeit denke, alles sagen und zeigen zu müssen, dass ich meine Rolle als authentischer Mensch sozusagen aufrechterhalte. Also das ist, wie gesagt, eine Stadt ohne Mauern. Das ist, du machst dich ja so verletzlich. Jeder kann reinschauen. Das ist schwierig. Und wenn halt das Ziel ist, ein Bild, ein Image aufzubauen, wo ich versuche, möglichst echt und ehrlich alles rauszugeben, dann bin ich am Ende wie so ein ausverkaufter Laden. Also ich glaube, das braucht nicht lange, dass ich einfach irgendwie nichts mehr geben kann. Was soll ich denn da noch geben? Ja. Und ich finde es ein Trugbild vom Authentischsein. Auch da verliere ich den Kontakt zu mir selbst, weil ich ja in jeder Situation, wo ich irgendwas erlebe, den Zwang habe, das zu teilen. Also ich kann ja für mich selber das ja gar nicht mehr spüren. Irgendwann spüre ich mich nur noch über die Gruppe, über die Masse, über die Menschen, die mir Resonanz geben. Und ich bin eigentlich ständig unter dem Zwang, alles, was ich erlebe, spüre, nach außen zu hauen. Und wie gesagt, es reichen kleine Bühnen, das kann genauso ein Freundeskreis sein, wo man immer so alles raushaut. Und das ist halt auch sehr wechselhaft dann, sehr impulsiv, mal himmelhoch jauchzend, super begeistert, alles toll und dann eben wieder zu Tode betrübt. Und ich glaube, das kann ein großer Zwang sein. Und ich selber spüre das. Ich meine, ich bin jetzt seit 3 Jahren da bei Instagram und du erlebst was Schönes, willst immer alles gleich teilen, alles immer weitergeben. Das, irgendwann ist das so ein Automatismus. Und wenn dann Leute drauf liken, ja, dann hast du immer eine Resonanz, immer jemand findet, sieht es, du fühlst dich gesehen. Das ist definitiv eine Dynamik, die man im Auge behält. Aber wie gesagt, du musst nicht mal bei Social Media sein. Du kannst durch das Äußern deiner ehrlichen, transparenten Befindlichkeiten die ganze Zeit versuchen, Resonanz zu erzeugen, dass du dich selber spüren kannst. Und das ist nicht authentisch. Das ist eine untere Form, weil es dir dann eben schwerfällt, dich selber zu spüren, und du spürst dich nur noch über die Gruppe, über die anderen. Diese Menschen wirken dann oft theatralisch, fast schon egozentrisch. Und wenn sie keine Aufmerksamkeit auf positive Weise dann erzeugen können oder Resonanz nicht erzeugen können, dann versuchen sie es oft durch negative Aufmerksamkeit. Und es ist ihnen immer noch lieber, weil sie irgendwas erzeugen. Ja, also gerade, dann ecke ich halt an mit meiner Art. So, sie muten ihre Konturen, ihre Art dann zu sehr zu, um dadurch noch Resonanz zu erzeugen. Das ist ja dann fast schon erbärmlich. Ja, aber ist eben die Folge davon, wenn wir uns immer über die Gruppe spüren müssen. So, du merkst schon, diese zwei Niveaus, die ich jetzt beschrieben habe, da steckt so der Götze der Aufmerksamkeit dahinter. Und wir müssen, also die Lösung wäre, dass wir diesen Götzen der Aufmerksamkeit nicht huldigen. Ja, weil das ist der Grund, ob in die eine oder andere Richtung abzutriften oder sogar eine Kombination von beidem. Also den guten Niveaus, ja, also jetzt kommen wir mal auf diese dritte Stufe, der Authentizität, das ist eine reflektierte, eine selektive Authentizität, das haben wir im letzten Podcast ja vertieft, was das bedeutet. Wir können nicht immer überall alles sagen, zeigen, das tiefste Private meines Herzens reinblicken lassen, und das würden die Menschen auch gar nicht als positiv empfinden. Sondern ich suche mir aufgrund der Rolle aus, wo ich als Persönlichkeit hindurchtöne. Das ist selektive Authentizität, und das, was ich zeige, passt auch zur Bühne, passt zu dem Stück, das ich in dem Moment spiele in der Rolle, und spielen eben nicht im negativen Sinne, sondern da tönt meine Persönlichkeit durch. Und ich habe letztes Mal, das will ich jetzt nicht so sehr vertiefen, 5 Aspekte genannt, wann Menschen die Rolle, inklusive auch du selbst, ne, die Rolle als stimmig empfinden. Und einer der Aspekte ist eben, dass meine Persönlichkeit hindurchtönen kann. Aber es wird niemals so sein, ob ich jetzt als Coach, als Trainer, als Referent auf der Bühne, es wird nie so sein, dass ich hundertprozentig alles da preisgebe in diesen Rollen. Also stell dir mal vor, ich habe Coaching, habe einen Kunde da, und dann erzähle ich die ganze Zeit irgendwas. Ja? Und das, um mich geht es ja da gar nicht. Ja? Da bin ich eher der Fragende. Ich bin in meiner Rolle als Coach. Aber in dieser Rolle gibt es eben dann 4 Aspekte, die Menschen als sehr authentisch dann empfinden. Und das eine ist die Konsistenz. Das heißt, dass jemand über einen längeren Zeitraum hinweg eine bestimmte Haltung oder Meinung vertritt und diese Rolle irgendwo im Einklang mit dieser Rolle steht, ihr hat. Also, dass du nicht morgen wieder komplett jemand anders bist als gestern. Ja? Das zweite ist dann schon Transparenz, in gewisser Weise eine Offenheit und Ehrlichkeit in diesem Rahmen, wo es passt. Also, wo du sagst, das ist hier richtig auf dieser Bühne. Ja? Das wird dann als authentisch empfunden. Da zeigt man auch, das ist der 4. Punkt, eine gewisse Emotionalität, aber eben nicht wie in der Niveau 2, wo ich das komplett raushau mit allen Höhen und Tiefen, sondern ich lasse von meiner Persönlichkeit Emotionalität durchblitzen. Also stell dir mal eine Führungskraft vor, die eine Besprechung leitet. Und jetzt stell dir mal vor, der würde in Tränen ausbrechen und rumheulen vor der ganzen Gruppe, wie krass er unter Druck steht und wie schwierig das gerade ist mit seinem Vorgesetzten und das Projekt, das aktuell gerade finanziell schwierig dasteht. Da würde alle denken, hey, vielleicht nimmst du das mit zum Therapeuten, ja, oder vielleicht nimmst du es in ein anderes Gespräch, aber so mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passt es vielleicht jetzt nicht so ganz. Das ist die falsche Bühne. Und auf der anderen Seite wäre es aber zum Beispiel jetzt nicht authentisch, wenn er es nicht auch durchblitzen lassen würde von seiner inneren Persönlichkeit. Hey, Leute, ich möchte euch das schon sagen, dass ich aktuell schon unter Druck stehe, und möchte euch mal ganz offen auch weitergeben, dass dieses und jenes Thema hier dass ich da wirklich nicht weiß, wie wir da weitermachen. Ja, und dass ich da noch suche nach einer Lösung. Vielleicht habt ihr da auch eine Sicht und ich brauche auch eure Sicht dazu. So, wenn jemand so auftritt als Führungskraft, würden wir das als authentisch empfinden und wir würden sehen, aha, da ist jemand emotional auch berührt von etwas. Das nimmt ihn ja mit, aber er kann nicht wie die Stadt ohne Mauern alles raushauen. Das sollte er dann vielleicht in seiner Ehe machen oder mit engsten Vertrauten. Also erstens Konsistenz, zweitens eine gewisse Transparenz, die sich in einer Emotionalität zeigt, wo man auch eine emotionale Berührung hat, gemäß eben den Rollen, die wir haben. Es muss passen. Und das vierte wäre die Natürlichkeit. Menschen empfinden es oft dann auch als authentisch, wenn dann jemand auch gewisserweise spontan ist und es nicht so als gezwungen oder inszeniert eben wirkt. Ja? Das ist so diese Natürlichkeit. Also das, da würde ich auch sagen, passt die Rolle zur Persönlichkeit. Ja? Sonst kann jemand auch nicht natürlich sein. Und es gibt Leute, die in Führungsrollen sind, wo du einfach denkst, es passt einfach nicht. Ja? Die sind immer verkrampft, immer schwierig. Und dann wird es auch nicht als natürlich wahrgenommen dann. Ja? Das ist Thema vom letzten Podcast. Hörst du auf jeden Fall an, weil es mega wichtig ist, weil wir brauchen das. Die besten, oder am besten fühlen wir uns dann, wenn wir auch Stimmigkeit erleben, eben als Persönlichkeit in Rollen. Und wir müssen schauen, kann ich da hindurchtönen? Kommt da was hindurch von mir oder verzerrt es total meine Persönlichkeit, weil die Rolle überhaupt nicht zu mir passt, nicht auf den Leib geschnitten ist. Aber was ist jetzt die Qualität von dieser dritten Niveaustufe im Vergleich zu den anderen zweien? Naja, die Qualität ist, jemand ist reflektiert und kann differenzieren. Er hat sozusagen Rollenkompetenz. Er merkt, dass gewisse Sachen hier Platz und Raum haben und hat auch den Mut, das dann auch zu nutzen. Ja, und tönt dann mit seiner Persönlichkeit hindurch. Es ist nicht dieses komplett alles immer raushauen, ja. Aber es ist ein differenziertes Schauen und auch ein Entspanntsein da drin, weil ich merke, okay, diese Sache hat auf dieser Bühne nichts verloren, aber ich habe ja andere Bühnen, ich habe andere Beziehungen, wo das dann sehr wohl Raum hat. Und dieses Selektieren nicht nur wegen mir selber, sondern auch wegen den Menschen. Ich habe dann vielleicht auch in manchen Situationen, wo ich merke, hier kann ich mich sehr gut zurückhalten. Ich muss nicht diesen Raum einnehmen, ja, weil ich diese Aufmerksamkeit gar nicht brauche, weil da andere Leute in der Aufmerksamkeit stehen. Also gerade als Coach ist das eine ganz tolle Übung übrigens. Du bist ja da in einer Situation, das ist für mich sehr neu gewesen. Ja, normalerweise rede ich ja immer und ich höre mich vielleicht selber gern reden und lehren und was vermitteln und dann ist halt 80% der Zeit die andere Person redet und du stellst Fragen. Und sich zwar zurückzunehmen, gar nichts groß Stories von sich zu erzählen, ja, ein ganz neues Erlebnis für mich gewesen und das tut aber gut, gerade wo ich sage, okay, in der Rolle als Coach bist du selektiv, sehr selektiv mit dem, was du dann erzählst, weil du nicht die Aufmerksamkeit zu dir hin möchtest. Wenn dann die Leute äußern, hey, erzähl doch du mal was, zeig doch du mal hier und da oder gib mal einen Aspekt rein, wie war das denn bei dir, dann speichere ich auch mal was aus, so aus meinem Kopf, was da bei mir so an Themen und Filmen und Gedanken und so weiter kommt. Aber so generell ist es eher die Haltung von ich diene dir, ich stelle dir Fragen, ich führe dich auf deinem Weg, ich befinde mich jetzt gerade in deiner Welt, ja, und bin damit so als Guide, aber es ist, ich nehme dich jetzt nicht mit in meine, ja. Und die Person empfindet es als positiv, als angenehm. Ja? Und ich glaube, das kann man rausfinden. Das ist eine Kompetenz, die wir lernen dürfen, auf dieser dritten Niveaustufe zu differenzieren, was ist auch angenehm. Ja? Was hilft den anderen dann auch? Ja? Und nicht nur, was hilft mir jetzt oder was würde ich jetzt gerne alles sagen und erzählen und so und von mir so weitergeben, sondern was passt eben in die Rolle jetzt, die ja nicht nur ich selber, also es hat ja eine Rolle, hat nie nur was für mich selber, mit mir selber zu tun, da gibt es immer auch ein Publikum, ja, da gibt es auch andere Schauspieler, da gibt es einen Regisseur, da gibt es viele, viele Leute, die damit zu tun haben und wenn ich meine Rolle komplett egozentrisch lebe, dann hat es immer Auswirkungen auf alle. Von daher, dieses Angenehme, auch Entspannte ist eben dieses höhere Niveau und Menschen empfinden das als angenehm und gut. und freuen sich dann über Konsistenz, eine Emotionalität, die du zeigst, eine Transparenz und eine Natürlichkeit im richtigen Maße. So, und jetzt bist du schon sicherlich gespannt auf das höchste Niveau vom Authentischsein. Was ist die höchste Stufe von Authentizität? Das ist Verbundensein. Die höchste Form, authentisch zu sein, ist verbunden zu sein. Und das ist völlig klar. Es gibt wenige Menschen, wo ich diese höchste Form überhaupt leben kann. Am Ende ist vielleicht sogar nur eine Person. Verbunden sein, ja, krass. Das war für mich ein Augenöffner, sich darüber Gedanken zu machen. Die höchste Form ist Verbundensein. Echtes Verbundensein. Beim Verbundensein mit mir selbst, mit meinen Allernächsten. Und es ist auch ein Verbundensein mit Gott. Das ist für mich echtes, authentisch sein. Aber ich kann das nicht mit allen und immer leben. Es ist für mich so ein bisschen das Bild vom Tempel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Tempel damals in der Bibel, der hatte so Vorhöfe. Ja, in den Vorhöfen durften irgendwie so alle rein. Und stell dir mal dein Leben wie so ein Tempel vor. Es gibt so einen Ort, da befinden sich sehr viele Menschen. Eben das ist für mich so das dritte Niveau, diese unterschiedlichen Rollen. Und du agierst mit diesen Menschen, du bist denen nah, du hast Austausch. Eben selektiv, bis zu einem gewissen Grad, so wie es halt stimmig ist. Und dann gibt es aber in diesem Tempel auch ein Heiligtum. Und in dieses Heiligtum, da dürfen nicht alle rein. Das war damals so, in Israel, da durften eben nur Priester rein. Nur Leute, die sozusagen dafür ausgebildet waren, dafür geweiht waren, die durften da rein. Und ich finde es auch so ein schönes Bild. Es gibt im Leben so einige Personen, die mich erleben dürfen in einer tieferen Form des Verbundenseins, wo ich keinen Selbstschutz da habe vielleicht, wo ich Gefühle in einer tieferen Weise zeigen kann, in einer tieferen Transparenz, wo ich auch meine Schattenseiten absolut, wo die entblößt da sind, weil man sie einfach sieht, wenn man unmittelbar in der Nähe ist, wenn man mich da sieht, dann sieht man diese Schattenseiten noch viel, viel mehr. Das ist, würde ich sagen, in so diesem Heiligtum. Und vielleicht sogar, da gab es sogar damals noch ein Allerheiligstes, da durfte nur eine Person rein, einmal im Jahr. Also das wäre jetzt schlimm, wenn wir nur einmal im Jahr das hätten, aber ein Bild für mich ist so dieses, vielleicht am Ende ist es sogar nur noch eine Person, die dich wirklich in allem entblößt sehen kann. Für mich ist es meine Ehefrau. Und diese tiefe Verbundenheit ist das Ziel und das ist natürlich der Ort, wo ich natürlich meine Kernpersönlichkeit am allermeisten hindurchtönen lassen kann mit allen Licht- und Schattenseiten, wo ich mich nicht verleugnen muss, was ich fühle. Und das ist halt dann aber auch die Frage der Qualität der Beziehungen, die ich habe. Weil viele sagen jetzt ja, cool, ich habe so ein paar Leute oder ich bin verheiratet, oder das, aber ich erlebe das ja gar nicht, diese Verbundenheit. Ja, es ist viel, was dazugehört eben, dass wir eine Beziehung zueinander haben, die, wo ich sein darf, wo Gefühle sein dürfen. Und da gibt es ja diesen Spruch, den habe ich schon mal gesagt, was ist, darf sein und was sein darf, das kann sich dann auch verändern. Also wo habe ich diesen Raum der Sicherheit, der Verbundenheit mit meinen Allernächsten? Bei mir gehören auch die Kinder dazu, ne? Meine Kids, die mich ja auch sehen in der tiefsten Schwachheit, wenn ich krank im Bett liege, all diese Dinge, in der Launenhaftigkeit, all diese Sachen sind. Wo darf ich sein und wahrgenommen werden, wo dürfen die anderen sein, von mir wahrgenommen werden, wo ist so eine Verbindung da, dass ich nichts verdrängen muss, dass ich meine wahren Gefühle zeigen kann, dass ich keine Ersatzgefühle zeigen muss, ja, wo ich wirklich an mein Herz ranlasse und ich merke dann, wenn ich das habe, kriege ich auch Zugang zu mir selbst, dann schnalle ich, was ich eigentlich wirklich fühle. Also wenn ich mich mit meiner Frau verbunden fühle oder mit meinen Kindern oder mit einem richtig, richtig guten Freund und mit denen ein paar Stunden verbringe und wir reden und wir haben so eine Herzensverbindung die nicht nur einseitig ist, das geht hin und her, dann ist dir sicher auch schon so gegangen, dann hast du nach so einem Gespräch und nach so einer Zeit das Gefühl, jetzt weißt du, was du wirklich fühlst. Ja? Du bist auch mit dir selber im Reinen, was du vorher vielleicht irgendwie nicht gewusst hast. Und das ist für mich alles in der Zone, das so ein bisschen Heiligtum. Es muss geschützt werden. Heiligtum ist was geschützt werden sollte. Wo nicht einfach jeder rein und raus kann. Ja? Und wo mir nicht jeder auch in meine Intimzone rein darf. Ich damals in der Lehrerausbildung haben wir gelernt, passt auf, wenn ihr mit Schülerinnen und Schülern umgeht, dass ihr nicht in die Intimzone eintretet, weil das als übergriffig gewertet wird. Was ist die Intimzone? Das sind 60 Zentimeter. Kannst mal messen. Einer Person, die nicht zum Heiligtum deines Lebens gehört, also dir nicht am nächsten ist, ja. Und die kommt dir näher als 60 Zentimeter, also Kopf an Kopf, das empfindest du als übergriffig, empfindest du als komisch. Also es gibt durchaus Menschen, die man vielleicht kurz umarmt. Das ist damit nicht gemeint. Aber bleib mal eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten in dieser Intimzone unter 60 Zentimeter mit jemandem, der nicht zu deinen Ängsten im Leben gehört. Das ist sehr strange. Ja, fühlt sich mega komisch an. Und das Bild nutze ich gerne, um klarzumachen, dass wer darf in deine Intimzone? Wer darf sogar an dein Allerheiligstes? Also für mich ist übrigens das Bild vom Allerheiligsten auch ein Bild für die Sexualität, ja, wo ich einfach sage, darf eigentlich nur eine Person rein. Da lasse ich niemand anders rein. Und diese Person, übrigens in der Bibel war das ja so, dieser Priester, der da rein durfte, der musste sich weihen, ja, der musste hingegeben sein. Also ich finde diesen Wert auch von mir selber, auch von meiner Sexualität, diesem Einswerden, diese tiefste Verbindung, also im Äußerlichen auch, nur mit einer Person, die versprochen hat, dass sie mir treu ist, ihr ganzes Leben bis in den Tod. Das finde ich hat so eine Power und finde es dann auch so schade, dass dieser Ehebund oder dieses Bündnis, das man miteinander schließt, dieses Versprechen, das man sich gibt, dann auch so entwertet worden ist. Und Sexualität halt einfach nur noch so in dieses, leb dich halt aus, du darfst es spüren, das ist Teil von dir. Ja, ist es, aber dieser Wert, es hat was Heiliges, es hat was Besonderes, wo sich jemand weiht, dass er mir begegnet und ich mich weihe, dass ich dir begegne sozusagen, also dem anderen begegne. Und das finde ich einfach, nur noch eine Person bleibt da übrig für mich, die da rein darf. Und das ist nicht nur das Körperliche, das ist ja auch, ich erzähle meiner Frau Dinge, die ich niemandem anderen auf dieser Welt erzählen würde und sie mir. Und das ist nicht so easy peasy, hast du halt, sondern Ehe ist Arbeit, Ehe ist immer wieder sich finden. Das sind auch Krisenphasen in unserer Beziehung. Wir sind schon so viele, viele Jahre zusammen und ist nicht immer alles so, dass man sich diese Verbindung, dass man die immer so hat in dieser Intensität, sondern man muss immer wieder zusammenfinden, immer wieder sich neu Zugang lassen in dieses Allerheiligste. Immer wieder Zugang geben und sagen, jetzt finden wir uns wieder. Jetzt haben wir uns viele, viele Stunden erzählt, was wir eigentlich fühlen. Und dann findest du dich eben wieder. Also das ist ein Thema für sich. Aber was ist es? Vor diesen Personen, ich nehme jetzt mal das Heiligtum, also diese Freunde, vielleicht enge Familienangehörige, nehme ich mit rein. Das ist Intimzone. Da musst du keinen Selbstschutz haben. Da bist du am authentischsten, wie du nur sein kannst. Hast keinen Anpassungsstress mehr und du brauchst das als Mensch. Du brauchst diese Zone. Aber diese Zone muss auch bewahrt sein durch das dritte Niveau, diese selektive Authentizität, dass du nämlich in anderen Rollen eben genau weißt, das ist jetzt nicht das Heiligtum. Hier gebe ich nur einen Teil davon preis. Also für mich spielt Niveau 3 selektive Authentizität in den Rollen meines Lebens zusammen mit dem Niveau 4, wo ich eben dann in der Rolle des Ehemanns oder in der Rolle des engen Freundes oder der engen Freundin und so was, ne, das ist das Heiligtum, das spielt für mich zusammen, das gehört für mich zusammen, Niveau 3 und 4. Und das wünsche ich dir so von Herzen. Ich wünsch dir Menschen, mit denen du in Verbindung stehst. Echte Verbindung. Denn das ist letztendlich was wir alle suchen. Was passiert nämlich in der echten Verbindung? Du wirst gesehen. Und es ist nicht mehr, wie ich vorhin gesagt habe, gesehen werden, doch nicht gesehen werden, sondern es ist gesehen werden und wirklich gesehen werden. Und deswegen sage ich, es ist Verbundenheit mit mir selbst, wo ich mich selber sehe, mein eigenes Herz, die Gefühle, aber ich sehe auch die Werte, was mir wichtig ist, ne? Das mit dem Nächsten, mit den Allernächsten, mit den Vertrautesten und dann aber auch diese Verbindung mit Gott. Wenn ich die Verbundenheit mit Gott spüre, bin ich oft wieder inspiriert, auch Verbundenheit mit Menschen aufzubauen. Wenn ich Verbundenheit mit Menschen in echter Weise spüre, bin ich oft inspiriert, auch wieder mit Gott Verbindung aufzunehmen. Und alles, beide inspiriert mich dann wieder dazu, mit mir selber Verbindung aufzunehmen, wo ich vielleicht ein bisschen Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen verloren habe. Also das ist für mich ein Dreiklang. Und es passt perfekt zu der Kernaussage der Bibel, zum allerhöchsten Gebot, nämlich die Liebe zu Gott, zu deinem Nächsten und zu mir selbst, ist letztendlich der Auftrag und das Gebot, sei verbunden mit Gott, sei verbunden mit deinem Nächsten und mit dir selbst. Weil wenn das da ist, dann bin ich als Mensch, fühle ich mich echt und ganz und ja, im tiefsten Sinne authentisch. So, und jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wohlwissend haben wir jetzt gerade gelernt, dass es eine selektive Authentizität ist. Also ich werde nicht alles preisgeben, aber ein Teil, wo ich empfinde als stimmig. Ich habe euch ja gesagt, da kommen Leute zu mir, wenn ich gepredigt habe, wenn ich Vorträge gehalten habe oder Seminare gehalten habe und gesagt, du bist so authentisch. Und das tut uns so gut. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was meint ihr denn wirklich? Ich habe es jahrzehntelang irgendwie eigentlich nicht so richtig verstanden. Und ich kenne diese anderen Stufen. Ich kenne die Versuchung, Erwartungen anderer zu erfüllen und zum eigenen Image Dinge zu erzählen, um das eigene Image zu nutzen und seine Reichweite zu vergrößern, was auch immer. Ich kenne das auch, das zu viel preisgeben, das impulsive sein, um einfach durch die Gruppe sich zu spüren, weil man irgendwo den Kontakt zu sich selber gerade verloren hat. Ich kenne diese Dinge, ich kenne die Gefahr davon. Und ich hatte auch Phasen, wo ich vor allem jünger war, wo mir meine Gabe, wo ich vor Menschen viel geredet habe und sehr viel Resonanz bekommen habe über viele Jahre und zu vielen, vielen tausend Menschen schon gesprochen habe. Also ich bin da, wie soll ich sagen, bis heute erschüttert davon, was für eine Verantwortung ich eigentlich habe, in dieser Position auf die Bühne gerufen zu werden und seinem Leben zu teilen, dass andere davon inspiriert werden. Und das ist für mich mehr als Motivation. Ich möchte die Herzen berühren und Gott hat mir diese Gabe gegeben. Und ich kenne aber die Gefahr und in jungen Jahren bin ich oft in diese Falle getreten. Manche ganz monatelang, wer mein Buch gelesen hat, wird ein bisschen davon spüren können, dass du auf der Bühne dann eben was verkörperst und Themen bringst und die Gabe funktioniert und sie funktioniert auch weiter, sie funktioniert weiter, aber es baut sich fast wie so ein Doppelleben auf, wo du diesem Bild irgendwo nicht mehr entsprichst, wo du aber die ganze Zeit angespannt bist und dann aber wieder ein Loch fällst. Und ja, es war, ich kenne eben diese Versuchungen, zu merken, wie weit öffne ich mich und warum öffne ich mich auch? Was möchte ich eigentlich? Und wenn Menschen dann kommen mit dieser Rückmeldung, hey, das tut uns so gut, wenn du so authentisch bist und dass du so authentisch das uns vermittelt hast, dann meinen sie eigentlich, und das verstehe ich jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Thema nochmal ganz besonders, sie meinen eigentlich, du hast Verbindung mit uns aufgebaut. Wir haben uns gesehen gefühlt. Dadurch, dass du deine Geschichten geteilt hast, mit diesen Geschichten konnten wir uns wiederfinden. Wir haben da eine Verbindung gespürt. Das Herz hat sich irgendwo verbunden. Es ist was Selektives. Es ist nicht, dass ich jetzt mit jedem Best Buddy bin, der da in dem Publikum sitzt. Es ist, ja, und ich habe ja eben nicht alles erzählt, sondern es ist was Selektives und trotzdem der Teil, der für die Leute authentisch wirkt, ist der Teil, wo sie sich verbunden fühlen mit dem, der da spricht und gesehen fühlen, wo sie nicht den Eindruck haben, dass derjenige sich jetzt halt da sein Image aufbaut oder eben nur raushaut, um sich selber zu spüren, sondern wo er ehrlich versucht, sein Herz zu teilen, sodass die Herzen, die da sind und die das möchten, will ja auch nicht immer jeder, dass die Verbindung aufbauen können. Und dann merke ich auch, wenn ich dann nach so einer Veranstaltung in den Spiegel gucke oder die Tage danach in den Spiegel gucke, am besten klappt es eigentlich dann, wenn ich verbunden mit Gott, mit meinen Allernächsten und mit mir selbst bin. Und dann falle ich auch nicht in ein Loch. Ich kann müde sein nach mehreren Tagen unterwegs, wenn ich heimkomme. Ich kann irgendwie einen Podcast machen, den hochladen oder Resonanz spüren von Leuten. Wenn ich danach aber diese Verbundenheit spüre in meinem Heiligtum, in meinem innersten Herzen mit Gott, mit meinen Nächsten, das heißt meine Frau, meine Kinder, enge Weggefährten und mit mir selbst letztendlich, dann ist es für mich ein ganzes Bild, was irgendwo stimmig ist und wo ich mich glücklich als Mensch fühle, wo ich mich ganz fühle. Auch in Phasen, wo es mir nicht so gut geht, trotzdem fühle ich mich ganz. Und ich finde, in der Corona-Zeit haben wir viel Verbundenheit verloren. Wir haben die Verbundenheit verloren, weil wir dann angefangen haben, nur noch digital uns irgendwo zu connecten. Da kannst du auch Verbindung aufbauen, das ist nicht der Punkt. Aber viele haben so ihre Gruppen verlassen, haben keinen Bock mehr auf Gemeinde, haben keinen Bock mehr auf gewisse Kreise, weil so die Corona-Zeit ja ein Stück weit das Alibi war, so was mich eh genervt hat, kann ich jetzt endlich loslassen. Ja, aber das Problem ist halt, dass du am Ende des Tages Verbundenheit brauchst. Du brauchst auch eine Gruppe, du brauchst eine Peer Group, du brauchst Menschen, die mit dir auf dem Weg sind. Wir haben so eine Gefährtengruppe, das ist für uns mega wichtig. Es sind nur wenige Personen. Das gehört für mich auch so in die Kategorie Heiligtum. Ja. Es ist nicht so ganz nah wie jetzt der Ehepartner, aber es ist sehr nah. Ja, das brauchst du. Was ist am Ende das, was den Götzen der Aufmerksamkeit vom Thron stößt, ist, dass wir uns gesehen fühlen. Und Gott, das ist das Jahreslos übrigens, Gott, der sagt, also das ist ja das, du bist der Gott, der mich sieht. Und wenn ich mich von Gott gesehen fühle, wenn ich eine gute Beziehung wieder habe zu meinen Nächsten und wenn ich mich selber wieder sehen kann und erkennen kann, fällt es mir leichter, ein authentisches Leben zu leben. Und das, auf diesem Niveau möchte ich bleiben. Wenn ich zurückrutsche auf Niveau 2 und Niveau 1, hoffe ich in Zukunft, das besser zu spüren. Und wünsche dir ein Leben auf Niveau 3 und 4, in den Rollen deines Lebens, auf den Bühnen deines Lebens, in einer differenzierten Form, wo es stimmig ist und wie es stimmig ist. Und ich wünsche dir so ein Heiligtum, wo gute Beziehungen sind. Und wenn die gerade nicht gut sind, dann würde ich dort anfangen, die in Ordnung zu bringen. Und wenn deine Beziehung zu Gott nicht da ist, würde ich dort anfangen, diese Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen. Das fängt es ja meistens an. In Amerika gibt es gerade in diesen Universitäten diese Erweckungen, wo Stunden und Tage lang Leute berührt sind in der Gegenwart Gottes und ihn anbeten. Ganz einfach. Es ist auch lustig. Das ist nach jahrelangen Lichtershows und perfekt performten Musikbands, auch in der christlichen Welt, sehen wir jetzt eine Bewegung, wo Menschen einfach so, wie sie sind, anbeten. Es sind keine spektakulären Leiter, es ist einfach, die singen da halt einfach und erleben Gottes Gegenwart. Das ist nichts Inszeniertes. Ich finde, dass es gerade auch ein Zeichen ist für unsere Zeit, dass so eine Erweckung mal so aussieht. In Asbury University hat es angefangen, inzwischen hat es andere Universitäten sich das ausgebreitet. Ich habe mir das mal ein paar Stunden angeguckt. Das hat mich in so eine Friede gebracht. Da wird einfach nichts performt. Das sind einfach Leute, die diese Verbindung mit Gott suchen. Und die Zeugnisse, die du da hörst, haben mich deswegen berührt, weil eine hat dann so erzählt, ja, sie wurde von Gott berührt und diese ganzen Ärger und auch diese ganzen Zwistigkeiten zwischen den Studentinnen, ja, also Freundinnen, die sie hatte, wo man sich auch gegenseitig dann nicht mehr anguckt und hasst und was weiß ich, ist alles abgefallen in dem Moment, wo die Verbindung mit Gott entstanden ist, wo sie Gott begegnet sind. Und da wurden Beziehungen versöhnt. Es ist Wahnsinn. Die tollsten Geschichten, wo Leute wieder ins Reine kommen miteinander. Also wo wir wieder Verbindung mit Gott aufbauen, wo wir hineinblicken lassen in unsere tiefsten Gefühle, in unsere wirklich, was wirklich im Herzen da ist. Und das auch mal zeigen dürfen, unsere Schattenseiten umarmen und auch umarmen lassen von Gott, der uns vergibt, der Sünde vergibt. Da kommen wir auch wieder in Verbindung miteinander. Und fang dort an. Fang in deinem Heiligtum an. Und dann wird es Auswirkungen haben auf die Rollen deines Lebens, in den beruflichen Rollen, in den professionellen Rollen, wo du bist. Ja, irgendwie will ich gar nicht aufhören, über dieses Thema zu reden. Ich weiß, es gäbe noch so viel zu sagen und vieles ist noch gar nicht so komplett ausformuliert. Ich weiß, dass es mir selber gut tut, darüber nachzudenken. Und es mich berührt hat in der Vorbereitung der letzten Wochen, wie kostbar Verbundenheit ist. Was es mir so wert ist. Und wisst ihr, das ist meine Definition auch von Gottesfurcht. Ich habe nicht Angst vor Gott, sondern ich habe Furcht, jemals diese Verbindung zu verlieren. Und ich habe auch eine Respekt, eine Ehrfurcht vor Ehe. Nicht, weil ich Angst habe vor meiner Partnerin, sondern weil ich die größte Sorge wäre, diese Verbindung zu verlieren. Dass wir uns auseinanderleben. Oder zu meinen Kindern. Und es ist gut, diesen Respekt, diese Ehrfurcht zu haben. Denn wenn ich diese Verbindung nicht habe, verliere ich auch den Kontakt zu mir selber. Ich verliere mich selber. Und dann kann ich die ganze Welt gewinnen. Dann kann ich mich selber verwirklichen, dass es noch so kracht. Aber ich habe meine eigene Seele verloren. Und ich habe die Heimat verloren. Für mich ist Heimat nicht ein Ort, sondern das sind diese Verbindungen. Diese Verbundenheit zu Gott, zu meinem Nächsten und zu mir selbst.
Erweckt Leben Podcast.